Ja, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wie geht es euch, wenn ihr gelobt werdet? Freut ihr euch? Merkt ihr, oh, das tut mir richtig gut? Oder fällt es euch eher schwer, ein Lob anzunehmen? Ihr bekommt vielleicht ein Kompliment für eure Arbeit, die so richtig gut gelungen ist. Könnt ihr das gut annehmen? Oder seid ihr eher die, die das herunterspielen und auf andere verweisen, die das ja alles noch viel besser können? Ich möchte heute mit euch einen Text anschauen, in dem unser Herr Jesus Christus uns, seine Gemeinde, ein Lob ausspricht. Ich lese Matthäus 5, die Verse 1 bis 2 und 13 bis 16. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. Ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos, also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Meint Jesus uns damit? So mögen sich auch damals seine Zuhörer gefragt haben, denn schließlich waren sie einfache Leute. Was sollten sie schon Großes in der Welt bewirken? Sie sind sicher berührt von so viel Wertschätzung und sie staunen und sie fragen sich, wie hat Jesus das wohl gemeint? Vielleicht habt ihr ja auch gestaunt, als ihr zu Weihnachten ein Päckchen Salz mit dieser Karte, die auch auf dem Wochenblatt abgedruckt ist, in eurem Gemeindefach gefunden habt. Ich weiß jedenfalls, dass viele das in ihrem Gemeindefach hatten. Danke für deine Mitarbeit in der Gemeinde. Wir sind gemeinsam Salz der Erde. Und diese Karte hat mich inspiriert für die heutige Predigt. Das Salz der Erde in Verbindung mit dem Weihnachtsbaum und dem Weihnachtsstern, das ist schon eine eher ungewöhnliche Weihnachtskarte. Aber sie hat mir neu gezeigt, dass Salz und Licht zusammengehören. Ich lebe mit den Losungen und mit dem Kirchenjahr. Und wer heute schon auch zufällig ins Losungsbuch geschaut hat, der weiß, dass heute der letzte Sonntag nach Epiphanias ist. Die Epiphaniaszeit, das ist im Kirchenjahr die Weihnachtszeit. Also es ist nicht verboten, heute nochmal über Weihnachten zu sprechen oder das zu erwähnen. Die Weihnachtsbotschaft ist, das Licht scheint in der Finsternis. Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt, sagt Jesus. Er spricht uns doch damit eine unverwechselbare Qualität zu. Ohne euch läuft nichts. Ihr habt einen unschätzbaren Wert für andere Menschen. Ist es so? So fragen wir uns ja auch oft genug. Und das ist auch genau die richtige Frage an unseren Predigttext. Wozu sind wir denn da? Haben wir überhaupt Relevanz als Christinnen und Christen in der Welt und als Gemeinde hier am Ort? Schauen wir dazu mal etwas intensiver in den Textzusammenhang. Jesus hat sich auf einen Berg niedergelassen. Viele Menschen sind ihm gefolgt. Seine Jünger bilden so den engeren Kreis um Jesus. Und sie kennen ihn auch noch nicht so richtig gut, denn sie sind erst am Anfang des gemeinsamen Weges. Und sie sind sehr begierig darauf, von Jesus zu hören und von ihm zu lernen. Jesus beginnt zu reden und er lehrt seine Jünger, so wie ein jüdischer Rabbi das ebenso tut. Diese besondere Lehre, die der Evangelist Matthäus in den Kapiteln 5 bis 7 aufgeschrieben hat, hat als sogenannte Bergpredigt Weltgeschichte geschrieben. Ja, das ist nicht übertrieben. Denn sie wird oft zitiert. Und zwar nicht nur in Kirche und Gottesdienst und Gemeinde, sondern auch im säkularen, im gesellschaftlichen Zusammenhang. Es ist auf jeden Fall eine bemerkenswerte Rede. Sie ist spannend, sie ist herausfordernd, sie regt an zum Nachdenken und sie lockt auch zum Widerspruch. Also eine Rede, die auf jeden Fall aufhorchen lässt. Es klingt schon so einigermaßen paradox, was Jesus da alles so sagt. Er beginnt damit, dass er seiner Jüngerschar Glück, Seligkeit und die Zukunft Gottes zuspricht. Wir haben sie eben in der Gebetszeit gehört, diese tröstenden und wegweisenden Worte der Seligpreisungen. Sie treffen uns ins Herz. Aber schließlich münden sie mit dem Versprechen, auch wenn ihr verleumdet und beschimpft werdet, weil ihr zu mir gehört, freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Und dann holt Jesus seine Jünger noch einmal zurück auf die Erde. Der kurze Textabschnitt vom Salz und Licht, der ist so eine Art Brücke zwischen Himmel und Erde, zwischen Zuspruch und Anspruch. Ja, ihr seid gerettet, ihr seid erlöst, ihr gehört zu mir. Und nun lebt das, was ihr seid. Lebt, was ihr seid. Jesus legt dann im weiteren Verlauf seiner Rede das Gesetz aus. Aber vor dem Gesetz kommt der Zuspruch, kommt das Lob. Punkt 1, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Eine Feststellung, grammatikalisch ein Indikativ. Ihr seid das Salz der Erde. Nun hat Salz für uns heute ja keinen besonders großen Wert. Es ist für relativ wenig Geld zu bekommen. Ganz anders zur Zeit Jesu. In der Antike wurde Salz äußerst hochgeschätzt. Die Griechen nannten es sogar göttlich. Drei Eigenschaften wurden dem Salz zugeschrieben. Es stand für Reinheit, Haltbarkeit und Würze. Die Römer hielten Salz für den Inbegriff der Reinheit. Es glänzte so wunderbar weiß in der Sonne. Und deshalb war Salz auch ein fester Bestandteil der Opfergaben, die den Göttern dargebracht wurden. Und auch die jüdischen Opfer enthielten stets Salz. Reinheit von höchstem Wert. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Das sagt Jesus auch in den Seligpreisungen. Da kommt auch dieses Reine vor, reines Herz. Ja, was bedeutet denn dieses Bild für uns als Jesus-Leute? Oder was meinen wir genau, wenn wir zum Beispiel sagen, ich bin mit mir im Reinen oder auch ich bin mit Gott im Reinen? Was meinen wir? Für die Frommen damals war das ganz klar, was das bedeutet. Wir leben nach dem jüdischen Gesetz, nach den 10 Geboten. Und darauf geht Jesus ja dann auch in seiner Rede ein. Unter der Überschrift Jesu Stellung zum Gesetz lesen wir, dass Jesus der überlieferten Lehre neue Impulse gegenüberstellt, die sogenannten Antithesen, These und Antithese. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Und dann setzt Jesus sehr hohe ethische Maßstäbe. Wer das liest und genau hinhört, der kann schon mal ein bisschen ins Schwimmen kommen. Stimmt das? Töten beginnt bereits mit Gedanken und Worten. Ehebruch beginnt schon mit Blicken. Jesus betont die gegenseitige Versöhnung, die wahrhaftige Rede, den Verzicht auf Vergeltung. Und seine ethischen Weisungen gipfeln in dem Gebot der Feindesliebe. Es ist oft darüber diskutiert worden, ob die Bergpredigt Jesu Maßstab sein kann für Gesellschaft und Politik, sein sollte oder sein kann. Diese hohen Ideale, sie sind doch paradox in dieser Welt, oder? Sie sind untauglich zumindest in der sogenannten großen Politik. Ich weiß es nicht, liebe Schwestern und Brüder, aber ich glaube, dass wir als Christinnen und Christen, als Menschen, die zu Jesus gehören, die sich auf ihn berufen, die Ideale unseres Herrn auf jeden Fall anstreben sollten. Wir werden nicht perfekt sein, aber wir sollten sie anstreben. Ich kann zum Beispiel jeden Tag damit beginnen, mein Herz, meine Ohren, meine Gedanken ganz bewusst auf Jesus auszurichten. Und ich bin überzeugt, dass er mir zeigen wird, was er von mir erwartet und dass es auch wirkt. Jesus sagt uns, ihr seid das Salz der Erde, lebt das, was ihr seid. Das zweite Stichwort ist Haltbarkeit. Dafür stand Salz damals und steht es heute ja auch noch. In der Antike, ohne Strom und ohne Kühlschrank, war Salz das allgemein übliche Konservierungsmittel. Es bewahrte vor Fäulnis und Verwesung. Es zerstörte schädliche Bakterien und wirkte so dem Zerfall entgegen. Wenn ich das übertrage, fällt mir das Stichwort ein: Bewahrung der Schöpfung. Gott liebt diese Welt, er hat sie geschaffen, er möchte sie durch und mit uns erhalten. Ökologie und Klimaschutz sind zutiefst Jesusgemäße Anliegen. Und wie gut, ich freue mich darüber, dass wir in unserer Gemeinde das Diakonat Schöpfungsverantwortung haben, dass da Geschwister sind, die sich besonders mit diesem Thema beschäftigen, die uns Ratschläge geben, die uns helfen, dass wir da Schritte in die richtige Richtung gehen können. Als Salz der Erde das Gute zu schützen und der Zerstörung entgegenzuwirken. Die dritte Eigenschaft des Salzes ist wohl die, an die wir meistens als erstes denken. Denn Salz verleiht Würze. Speisen ohne Salz sind fade und sie schmecken uns nicht. Salz ist in der Küche unentbehrlich. Und genauso unentbehrlich seid ihr für die Welt, sagt Jesus. Das Salz in der Küche ist aber nicht nur Würze, es ist auch so etwas wie ein Geheimtipp zur Verfeinerung von Süßspeisen. Von einem berühmten Schweizer Schokoladenfabrikanten wird folgende Anekdote erzählt. Zeit seines Lebens kam der Chef persönlich zu dem großen Schokoladenbottich und streute eine Prise eines weißen Pulvers hinein, dessen Geheimnis er niemandem verriet. Am Ende seines Lebens kam es heraus, das Pulver war Kochsalz gewesen. Es hatte der Schokolade die unverwechselbare Qualität verliehen. Die unverwechselbare Qualität einer zart schmelzenden Schokolade. Was eine Prise Salz bewirken kann. Sie gehört in jede Süßspeise und jeden Kuchen. Jesus spricht uns zu, ihr seid die reinigende, bewahrende und würzende Kraft. Und zwar da, wo ihr lebt. Christinnen und Christen geben ihrer Umgebung einen guten Geschmack. Das ist doch was, liebe Schwestern und Brüder. Ist das nicht ein großartiger Zuspruch Jesu? Ganz gleich, wie groß oder klein, wie stark oder schwach wir uns fühlen, schon eine kleine Prise Salz genügt, um ein Gericht zu würzen, zu verfeinern. Ich möchte in dem Bild mal bleiben. Das Salz muss sich in der Speise, in der Suppe auflösen. Wenn es im Salzfass bleibt, verfehlt es seinen Sinn. Ich denke, ihr versteht dieses Bild. Manchmal fühlen wir uns ja im Salzfass sehr wohl. Christengemeinde unter sich, weil es so schön ist, unter Gleichgesinnten zu sein. Zudem, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, zumindest kenne ich das noch so aus der Erziehung in meiner Kindheit, da gab es die Angst, das Salz könnte ja auch verunreinigt werden, sobald es das Salzfass verlässt. Jesus hat diese Sorge nicht. Er ist immer auf die Menschen zugegangen und hat mal mit den gesellschaftlichen Eliten und mal ein andermal mit den sogenannten Zöllnern und Sündern gegessen, Gemeinschaft gepflegt. Und immer hatte seine Gegenwart eine ungeheure Wirtskraft. Und die haben wir als Jesus-Leute auch. Salz hat seinen Sinn nicht in sich selbst, sondern ist allein durch seine Wirkung bedeutsam. Salzwirkung haben wir, wenn wir uns einbringen mit dem, was wir sind, nicht anders. Nicht mit dem, was uns überfordert, mit dem, was wir sind. Mit den Fähigkeiten und Interessen, die Gott uns gegeben hat. Jesus sagt, lebt das, was ihr seid. Salz der Erde. Wir sollen es nicht erst werden. Jesus sagt, ihr seid es. Wir sind es. So lautet sein Zuspruch. Und nun folgt diesem Zuspruch wieder so ein Paradoxum. Uns wird vor Augen gemalt, was mit Salz passiert, das nicht mehr salzt. Es ist nutzlos. Also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Eine ziemlich unsinnig klingende Diagnose, finde ich. Es gibt doch gar kein Salz, das nicht salzt. Und Salz verdirbt auch nicht. Salz, das nicht salzt, kann nur Salz sein, das nicht eingesetzt wird. Salz, das Jahr für Jahr im Kellerregal herumsteht und eben nicht zum Einsatz kommt. Irgendwann ist es nur noch ein Platzhalter, dann kann man es auch wegschütten. Was will Jesus uns denn mit diesem Bild sagen? Dass das eigentlich Unmögliche, dass Salz seine Kraft verliert, doch eintreten kann? Dass der geschenkte Glaube doch wieder verloren gehen kann? Jesus hält es an dieser Stelle gar nicht für nötig, das weiter zu erläutern. Mir scheint, dass sich diese Fragen erübrigen, wenn wir ihm weiter zuhören. Denn ohne eine Pause einzulegen, sagt Jesus seiner Zuhörerschaft eine weitere große Bedeutung zu. Das ist der Punkt 2. Ihr seid das Licht der Welt. Auch dieses Bild beschreibt ja eine unverwechselbare Qualität, die Jesus seiner Gemeinde bescheinigt. Heißt das nicht, ihr seid wie ich? Jesus hat doch von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt. Vor wenigen Wochen haben wir Weihnachten gefeiert und verkündigt, Jesus ist als das Licht in der Finsternis erschienen. Ein Bild, das wir alle verstehen, das auch unsere Herzen wärmt. Und wie sehr wünschen wir uns, dass sich die Kraft des Lichtes in der Welt durchsetzt. Paulus schreibt im Epheserbrief, führt euer Leben wie Kinder des Lichts. Ich finde, das ist auch ein sehr schöner Vergleich. Wenn wir Kinder des Lichts sind, dann reflektieren wir den Schein, der von Jesus als dem Licht der Welt ausgeht. Von ihm erhalten wir unsere Strahlkraft. Schauen wir auf die Eigenschaften des Lichtes. Licht steht für Helligkeit, für Sichtbarkeit und dafür, dass man das Ziel findet. Ein Licht soll gesehen werden. Zur Zeit Jesu waren die Häuser in Palästina mit ihren winzigen, runden Fenstern von innen recht dunkel. Als Lampen dienten kleine, mit Öl gefüllte Schälchen, in denen ein Docht schwamm. Bevor es Streichhölzer gab, war es nicht leicht, solche Lampen anzuzünden. Und wenn sie dann einmal brannten, dann ließ man sie auch brennen, bis das Öl verbraucht war. Gewöhnlich stand die Lampe auf einem Leuchter, der aus einem roh bearbeiteten Baumzweig bestand. Wenn die Familie das Haus verlassen wollte, wurde das Licht aus Sicherheitsgründen vom Leuchter heruntergenommen und unter so ein irdenes Getreidemaß gestellt, den sogenannten Scheffel. Von daher auch diese Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Dort konnte es dann ohne Gefahr weiterbrennen. Aber das Licht wurde eben nur dorthin gestellt, wenn man das Haus verlassen hatte, wenn niemand im Haus war. Sobald die Bewohner des Hauses zurückkamen, stellten sie die Lampe dann natürlich wieder auf den Leuchter, damit sie alle wenigstens etwas Licht abbekamen. Licht, damit man sich zurechtfindet. Licht, damit man weiß, wohin man greifen muss. Licht, damit man sich auch gegenseitig nicht stößt und umrennt. Licht, damit man unterscheiden kann, damit man Gefahren erkennt. Licht, damit das Unheimliche und Bedrohliche sich nicht verstecken kann. Jesus nennt uns das Licht der Welt und vergleicht uns mit einer hell erleuchteten Stadt auf dem Berg. Eine schöne Stadt, attraktiv. Viele Häuser und noch mehr Lichter gehören zu dieser Stadt. Ein schönes Bild. Wunderbar, hier ist keiner allein. In der Stadt nicht und in der Gemeinde nicht. Das ist ermutigend, denn viele kleine Lichter erreichen ja dann gemeinsam eine beachtliche Strahlkraft und sie geben ein helles, ein weithin sichtbares Licht. Die Stadt auf dem Berg gibt Orientierung. Sie schafft Perspektive und sie hilft, das Ziel im Auge zu behalten. Ein schönes, ein eindrückliches Bild. Und ich finde, wir können es als Friedenskirche im Weili auch auf uns bezogen sehen und lesen. Wir sind Licht hier in unserem Stadtteil. Jesus unterstreicht, ihr seid das Licht der Welt und nun lebt es und lasst es konkret werden. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Liebe Schwestern und Brüder, wir verbreiten Licht, indem wir Menschen Gutes tun. Unsere guten Werke sind gefragt, denn sie führen zum Ziel, unseren Vater im Himmel zu preisen. Das ist das Ziel. Darauf läuft alles hinaus. Die Ehre Gottes ist Zielpunkt unseres Handelns. Dietrich Bonhoeffer hat die Bergpredigt auch intensiv studiert und ausgelegt und er hat in einem Brief 1944 geschrieben, Christsein kann heute nur zweierlei bedeuten. Nur aus zweierlei bestehen. Im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Eure guten Werke sollen gesehen werden, sagt Jesus. Und er gibt dann auch in seiner Rede, in seiner Bergpredigt ja jede Menge Anregungen dazu, wie das Gute aussehen soll. Nur eine ganz kleine Auswahl. Er sagt zum Beispiel, wenn dir jemand dein Hemd nehmen will, dem gib auch den Mantel. Er sagt, versöhne dich immer wieder mit deinem Bruder, mit deiner Schwester und dann komm zurück und bring deine Opfergabe dar. Er sagt, schwören ist nicht nötig. Sag einfach Ja, wenn du Ja meinst und Nein, wenn du Nein meinst. Und wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib es ihm. Wenn dich sogar jemand zwingt, seine Sachen eine Meile weit zu tragen, dann geh mit ihm 2 Meilen. Aber stellt eure Gerechtigkeit vor den Menschen nicht zur Schau. Strebt vor allem nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Eine kleine Auswahl, sehr verkürzt, die uns deutlich macht, was wir Gutes tun sollen. Ich ermutige euch heute sehr, die ganze Bergpredigt wieder einmal zu lesen. Jesu Zuspruch und Jesu Anspruch an uns. Und ich kann euch sagen, das ist nicht frustrierend. Im Gegenteil, es macht froh und dankbar, weil wir sehen, was Jesus uns geschenkt hat und was mit seiner Hilfe möglich ist. Ja, das ist alles noch sehr unvollkommen. Und dennoch dürfen wir sehen, es gelingt ja auch vieles. Und Jesus sagt, die Menschen sollen eure guten Werke sehen. Nur keine falsche Bescheidenheit an dieser Stelle. Die Menschen sollen sehen, dass unser Leben ein Gottesdienst ist. Was wir hier am Sonntag in Liedern und Gebeten Gott sagen, das leben wir an jedem Tag der Woche. Jesu Bergpredigt ist ja keine Sonntagsrede. Lasst euer Licht leuchten. Morgen im Büro, in der Schule, in der Nachbarschaft, auf der Straße. Gutes tun, Menschen helfen. Auch hier unsere ehrenamtliche Gemeindearbeit. Das alles muss ja nicht im Verborgenen geschehen. Erzählt doch euren Nachbarn und Kollegen, wo und wie ihr euch engagiert. Und ermutigt damit gleichzeitig andere, sich auch mit ihren Möglichkeiten und Begabungen irgendwo in der Gesellschaft positiv einzubringen. Ja, das Tun ist wichtig. Wir sagen ja oft, dass unser Reden nur durch unser Tun auch glaubwürdig ist. Ja, das stimmt. Aber mir ist heute eben auch wichtig, das Umgekehrte auch zu betonen. Auch das gute Reden ist sehr wichtig. Ich wünsche mir, dass Jesus uns dadurch seinen Geist leitet, dass er uns immer wieder ganz neu auch sprachfähig macht, dass er uns Mut gibt, dass wir die richtigen Worte finden, unseren Glauben zu bezeugen. Wer das Licht und die Liebe Jesu reflektiert, der muss Hassreden widersprechen. Der ergreift Partei für Menschen, die Ablehnung, ja sogar Abwertung erleben. Ich wünsche mir, dass wir durch unsere Menschenfreundlichkeit und Güte auffallen. Paulus nennt das die Frucht des Lichtes. Lasst uns am Ende der Predigt auf ein wunderschönes Bild und Zitat von Martin Luther King schauen. Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. Sie überwindet den Hass wie das Licht die Finsternis. Genau das ist unsere Berufung. Und das Ziel ist die Ehre Gottes. Amen.